Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Jonathan Sachse, hallo.
Hallo Jonathan, hier ist Holger.
Hallo Holger, grüß dich.
Ich rufe an wegen Verdachtsberichterstattung, denn du bist stellvertretender Chefredakteur beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, verantwortest da die investigativen Recherchen. Und genau so eine hatte der Spiegel letzte Woche. Da geht es um schwerwiegende Vorwürfe der digitalen sexualisierten Gewalt von Schauspielerin Colleen Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Ulmen hat sich auf Anfrage des Spiegels nicht dazu geäußert. Sein Medienanwalt hat nach der Veröffentlichung aber verlauten lassen, dass unwahre Tatsachen verbreitet würden. Außerdem wäre es unzulässige Verdachtsberichterstattung. Dafür hat der Anwalt jetzt keine weiteren Belege geliefert, aber mal ganz grundsätzlich, was ist denn überhaupt zulässige Verdachtsberichterstattung?
Ich fange mal sozusagen mit der einfachen Variante an und dann ist es mir wichtig zu sagen, so einfach ist die Welt nicht. Wir haben zuletzt in eine Fachkonferenz gehabt von der Journalistischen Vereinigung Netzwerk Recherche. Dort haben wir einen Tag lang nur über Verdachtsberichterstattung mit allen möglichen Spezialsessions gesprochen und das war auch total berechtigt, weil das Feld Verdachtsberichterstattung so das komplexe und riskanteste ist, in dem wir so unterwegs sein können. Das nur kurz als Anlauf. Und jetzt komme ich sozusagen erstmal, wenn wir die Welt einfach darstellen wollen, zu den Regeln. Also so grundsätzlich sind die Spielregeln, wir müssen einen Mindestbestand an Beweisen vorliegen haben, also selber eine eigene Beleglage. Und bevor wir berichten können, müssen wir unser Objekt der Berichterstattung, also in dem Fall wäre das dann Christian Ulm, mit den Vorwürfen, also wirklich mit jedem einzelnen Vorwurf, den wir überprüfen wollen, auch konfrontieren und denen Möglichkeit geben für eine Stellungnahme. Und im Text selbst, wenn es jetzt ein Text wird, dann müssen wir darauf achten, dass wir auch den Verdacht im Konjunktiv formulieren. Das ist ja kein Fakt, dass da landet man in der Regel bei einer Konjunktivlösung.
Also und nicht wir müssen, Holger hat, sondern angeblich hat Holger, oder?
Genau. Angeblich hat Holger, bin ich jetzt auch gar nicht das beste Beispiel beim Konjunktiv, ne? Er habe das und das getan, wäre dann so eine klassische Formulierung. Mhm. Da kann auch mal ein Zitat entstehen, wir können mit indirekter Rede arbeiten, da müssten wir jetzt sozusagen in die Detailkritik gehen, aber genau, es muss klar sein, hier geht es erstmal um einen Verdacht und da ist der Konjunktiv ein guter Weg, um das auszudrücken, damit es sich nicht wie ein Fakt liest. Und dann ist noch wichtig, bei diesen vereinfachten Spielregeln, sage ich mal, die trotzdem wichtig sind, dass wir dann sozusagen das, was derjenige auf unsere Konfrontation hin gesagt hat, auch entsprechend im Text vorkommen lassen. Also wenn wir einen Verdacht äußern, dann muss, man nennt es im Juristensprech, räumlich nahe, also wenn wir auf so einer Textebene sind, räumlich nahe dann auch das gegenüberkommende Möglichkeit haben, sich zum Verdacht zu äußern, auch wenn es nur der Satz ist, ich sage nichts dazu. Das muss dann dort auch wirklich drinstehen und im ganzen Text muss so ein Grundeindruck entstehen, dass wir keine Vorverurteilung betreiben. Das sollen die Leserinnen, das können die selber machen. Wir geben ja nur eine Grundlage, damit die selber sich ein Urteil bilden können und wir treffen als Medien nicht das Urteil.
Jetzt hat nicht nur, aber auch das RND erst mit reichlich Verzögerung über den Spiegelbericht berichtet. Das fand ich einigermaßen unüblich, weil typischerweise wollen Medien ja immer ganz vorne mit dabei sein. Wieso habt ihr euch Zeit gelassen?
Ja, ich finde das immer nicht so einfach in solchen Lagen. Also ich bin ja selber als Privatperson sozusagen Teil, nehme ich ja auch die öffentliche Diskussion wahr und wie schnell das passiert. Und gerade bei so einem Bericht, der so ein emotionales Thema behandelt und dann auch noch so personengetrieben ist, da ist natürlich quasi die öffentliche Debatte total berechtigt, will ich auch gar nichts gegen sagen. Die ist dann einfach da. Die entwickelt sich ganz schnell. Ganz viele Leute haben eine Meinung und so genauso wünsche ich mir das auch in der Demokratie. Bloß wir als Medienhaus, das finde ich total wichtig, dann immer zu differenzieren. Da muss ich mich auch als Privatperson zurückstellen. Wir haben da eine andere Aufgabe in dem Spiel. Und da sind wir bei so einem Thema, das müssen wir erstmal beurteilen, was ist das? Und da bei dem Fall war es ganz schnell klar, es ist Verdachtsberichterstattung. Da gelten eben die Spielregeln, die ich eben genannt habe, sozusagen als Grundweg. Und wir haben das so gemacht, dass wir erstmal sorgfältig den Spiegelbericht gelesen haben und einmal versucht haben zu scannen, was davon ist denn jetzt für uns möglich weiter zu behandeln, möglicherweise zu verifizieren und was nicht? Weil im Spiegeltext sehr verdiente Recherche von den Kolleginnen dort, kommen ja ganz viele Dinge vor, die haben wir nicht vorliegen und die werden wir auch nicht plötzlich innerhalb von 24 Stunden vorliegen haben. Eide staatliche Versicherung, irgendein interner E-Mail-Verkehr und viele andere Dinge. Die können wir quasi, da können wir einen Haken dran machen, das kriegen wir in dem Moment nicht. Und da brauchen wir auch nicht irgendwie in einer anderen Redaktion anzufragen, könnt ihr uns das mal rüberschicken.
Ist wahrscheinlich eher so tendenziell sowas wie ein Betriebsgeheimnis dann, diese Unterlagen, ne? Weil letztendlich genau. Seid ihr ja Konkurrenz zueinander.
Ja, und genau, und die Kolleginnen müssen ja auch ihren Quellenschutz einhalten, genau. Also ja, wir sind Konkurrenz zueinander, aber es geht, würde ich noch sagen, noch eine Stufe wichtiger ist dann auch der Quellenschutz und den kann man, also den, ich würde es auch andersrum auf keinen Fall machen, dass ich dann solche Dinge einfach schnell mal rüberschicke.
Verstehe, ist so wie so ein Geheimnis weitererzählen dann, ne?
Ja, genau. Also man kann sich ja unterhalten, ne? Man kann miteinander telefonieren, ein paar Verständnisfragen stellen, damit man einfach vielleicht einen Satz mehr besser versteht, als das, was man in der Berichterstattung für die Öffentlichkeit rauslesen kann. Aber so auf der Schwelle, würde ich sagen, redet man dann über so ein Thema, wenn überhaupt. Oft wird ja dann auch gar nicht miteinander gesprochen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben dann sozusagen geguckt, an welchen Stellen sehen wir ein Quellenpotenzial, nenne ich es jetzt mal. Also eine ganz klare Sache war, es wird von einer Anzeige gesprochen auf Mallorca und es soll sogar ein Ermittlungsverfahren geben. Also war eine Aufgabe, die wir daraus abgeleitet haben, dann lass uns mal versuchen, zu diesem spanischen Gericht vorzudringen und die Person rauszufinden, die uns dazu eine Auskunft geben kann. Und das hat nun mal ein bisschen gedauert, bis wir die zuständige Person, die Mitarbeiterin aus Spanien am Telefon hatten. Das haben dann, jetzt muss ich an der Stelle auch meine Kolleginnen mal namentlich nennen, wenn wir hier miteinander reden, weil das hatte ja gar nichts mit meiner Arbeit zu tun. Dann die Kolleginnen Josefina Andreoli und Catalina Fernandes, heißt auch Fernandes, denen ist das dann gelungen. Das war so, sagen, da haben wir uns gefreut, quasi, da ist jetzt erstmal für diesen Teil, dass wir erstmal sagen können, ja, Anzeige stimmt und das, zumindest ein Anfangsverdacht war so sehr da, dass erstmal gesagt wird, wir haben ein Ermittlungsverfahren begonnen, Haken dran. Nächster Haken, der war aber sofort da. Colleen Fernandes hat sich ja selber auf Instagram dann sehr schnell geäußert und sozusagen auf die Spiegelberichterstattung verwiesen. Dann haben wir sozusagen ihre Position auch nochmal selber ausgedrückt in der Öffentlichkeit. Und dann fehlt eine Sache, ganz besonders die Position von Christian Ulm zu den Dingen, die wir dann erstmal zu diesem Zeitpunkt selber vorliegen hatten. Und das war quasi der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, bevor wir berichten können, natürlich das Gegenüber erstmal mit den Vorwürfen konfrontieren. Und da muss man eine gewisse Zeit geben, auch wenn das eine Person ist, die in dem Fall schnell eine Kanzlei, die Kanzlei Scherz-Bergmann eingeschaltet hat. Da muss eine faire Möglichkeit geben, sich zu äußern. Und da haben wir jetzt nicht gesagt eine Stunde, sondern in dem Fall mehrere Stunden Zeit gegeben. Das klingt jetzt sehr kurz, aber sie haben sich ja offensichtlich mit Dingen auseinandergesetzt, in denen sich die Wochen oder Tage oder Wochen gegenüber dem Spiegel vorher schon auseinandergesetzt haben. Also wir kamen da nicht was Überraschendes an. Und das mussten wir sozusagen alles abwarten. Und auf der Basis konnte man erst eine Berichterstattung entscheiden und überlegen, was kommt denn jetzt in so einen Text bei uns dann rein.
Auf der Basis habt ihr gesagt, okay, jetzt können wir veröffentlichen. Ja. Ob das jetzt richtig oder falsch war, das ist gar nicht so leicht zu erkennen, weil zwei Juristen, drei Meinungen. Ne? Im Medium-Magazin sagt eine Medienrechtsanwältin, man darf sehr wohl über die Spiegel-Recherche berichten, ohne da selber zu recherchieren, solange man dazu schreibt, dass es sich um deren Erkenntnisse handelt und dem Beschuldigten Gelegenheit zur Stellungnahme gibt. Anderer Medienrechtler sagt, diesmal in der Taz, ohne eigene Recherche droht Verbreiterhaftung, darum muss jedes Medium selbst nachrecherchieren. Du selbst hast geschrieben, jede Redaktion muss die Vorwürfe eigenständig prüfen. Zudem muss dem Objekt der Berichterstattung, in dem Fall Christian Ulm, Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Warum reicht es nicht, dass der Spiegel Ulmen genau diese Gelegenheit gegeben hat?
Ich finde das total wichtig, dass wir nicht einfach abschreiben, was andere berichtet haben, so sehr ich die Kolleginnen schätze und glaube, dass sie richtig gute Arbeit gemacht haben. Das ist nicht die Verdachtsberichterstattung, wie ich sie gelernt habe und verstehe. Da sind wir in einfach einer Art Verbreiterhaftung unterwegs. Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, wenn bei uns wir jetzt, was ja auch passiert dann über die Tage, dass wir Interviews führen mit Leuten und die im Interview bei uns neue Behauptungen und Vorwürfe äußern, auch dann müssen wir wieder genau prüfen, ob wir das überhaupt bei uns spielen können oder ob wir da auch in einer Verbreiterhaftung sind. Das Problem mit der Verdachtsberichterstattung ist, da habe ich ja ganz am Anfang schon quasi es angedeutet, ist, dass die Welt einfach komplizierter ist, als man sie so schnell zusammenfassen kann mit hier sind vier Regeln. Das sehe ich jetzt gerade auf Instagram auch ganz viel. Finde ich ja auch gut, dass aufgeklärt wird und irgendwie die Öffentlichkeit informiert wird, was das so ist und wie wir ticken. Und ich habe es ja auch probiert mal mit einem Post und bei unserem Text in eigener Sache. Aber am Ende muss einem erstmal sozusagen grundsätzlich als Redaktion klar sein, bei jeder Verdachtsberichterstattung und gerade bei so einem großen Thema, wo besonders viele draufschauen, treffe ich erstmal eine Risikoentscheidung und mir ist nur begrenzt in meiner Hand, ob das später, egal wie sorgfältig ich arbeite, vor Gericht ein Thema wird. und am Ende sitzen, wenn jetzt irgendjemand versucht, unsere Berichterstattung zum Beispiel anzugreifen, beim Spiegel passiert das ja womöglich auch, zumindest hat Christian Scherz, der Anwalt von Christian Ulm, das angedroht, dann entscheiden ja am Ende Einzelpersonen, Gerichte, die müssen das abwägen, alles nebeneinander legen, die verschiedenen sozusagen Gründe, die es gibt und eine Entscheidung treffen. Und ich weiß einfach aus der Vergangenheit, auch aus Themen, die ich selber gemacht habe, das ist super einzelfallabhängig und es gibt ganz viele Graubereiche. Und es passiert oft, dass einzelne Wörter oder ein Halbsatz geändert werden muss. Und wir als Redaktion, das ist für mich ganz wichtig, immer eins zu vermitteln, ist, das heißt erstmal, das sagt erstmal überhaupt nichts über die Qualität der Berichterstattung später aus. Wir müssen nur den Weg dahin gehen, müssen wir super sorgfältig gehen. Und da kann immer noch sein, dass wir später beim Verfahren irgendwo verlieren, weil Nummer eins Personen das immer neu abwägen müssen. Aber ich möchte jetzt nicht einfach loslegen und im Nachhinein kann ich gar nichts vorlegen, ne? Weil das muss man ja immer denken in der Verwaltungsbestattung. Was ist, wenn jetzt jemand unseren Text angreift und wir müssen jetzt vor Gericht unsere Belege vorlegen, dann sind wir relativ blank, wenn wir einfach nur so direkt in die Berichterstattung reingehen.
Wo ist denn dann, wahrscheinlich sagst du jetzt auch, es ist viel zu kompliziert, um das so allgemeingültig zu beantworten, aber Wo ist denn die Grenze dann des eigenständigen Prüfens? Also klar, für diesen Fall Fernandes Ulmen hast du eben erzählt. Okay, wir haben geguckt, gibt es diese Anzeige wirklich? Die Anzeige gibt es wirklich. Hier, Ulmen, willst du was dazu sagen? Nee, will ich nicht. Das reicht uns. Reicht das immer, zwei Fäden aus der anderen Recherche aufzunehmen, um dann über diese andere Recherche zu berichten? Oder ist das auch jedes Mal ein Einzelfall?
Ja, das ist so. Also es gibt genug Berichte, die... Ich mache nochmal ein zweites Beispiel, was in quasi andere Richtung geht. Ich habe in der Vergangenheit viel über sexualisierte Gewalt im Fußball gegenüber Kindern und Jugendlichen berichtet. Und das war oft der Fall, dass es andere Medien dann nicht aufgegriffen haben oder auch nicht aufgreifen konnten, weil wirklich nur wir dann mit den Personen gesprochen haben. Und es gab noch nicht mal, das war quasi weit vor einem Ermittlungsverfahren, weil sie quasi wir nicht auf was aufgesprungen sind, was sozusagen schon untersucht wurde strafrechtlich, sondern wir haben selber was aufgedeckt und danach gab es womöglich dann erst Verfahren. Und in dem Moment ist es wirklich schwierig für andere in die Berichterstattung reinzugehen, außer sie sagen, das ist ja in der Vergangenheit auch schon öfters passiert, also das können wir glaube ich jetzt nicht im Detail aufschlüsseln, aber sehr komplizierte Verfahren rund was der RBB mit Fehlern angestoßen hat. Mit dem grünen Politiker Gelbhaar, das ist ein anderes Beispiel gewesen. Ne? Da haben mehrere Medien dann entschieden, wir gehen selber in die Recherche rein. Dann sind sie quasi auf die erste Berichterstattung nicht aufgesprungen, aber es hat nochmal einen Monat gedauert, vielleicht waren es auch 6 Wochen, bis zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung nochmal so ein ganz gründliches Stück dann zum Thema gemacht hat. Und ganz viele solche Themen, ganz oft betrifft es mal leider den Bereich sexualisierte Gewalt gegen Kinder, Jugendliche, Frauen in den meisten Fällen, die werden dann nicht aufgegriffen, solange es nicht größere strafrechtliche Ermittlungen oder da ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dann auch wirklich Verfahren gibt und natürlich beurteilen ist immer eine ganz andere Sache, da kann man anders darüber berichten. Und das tut ein wenig weh und gleichzeitig bin ich irgendwie auch froh, dass wir diese Orientierung oder Spielregeln haben, weil sonst einfach auch viele Vorwürfe sehr schnell in der Welt sein könnten und das auch als Mittel genutzt werden kann, die echt schwierig wären für unsere Gesellschaft und für unsere ganze Glaubwürdigkeit als Medien. Ich bin da schon eigentlich ganz gut, dass wir da ein bisschen genauer hingucken müssen. Also ich finde der Perspektivwechsel, ne, sich in die Rolle desjenigen einmal kurz reinzuversetzen, über den jetzt berichtet wird, auch wenn es erstmal knallharte, sehr nachvollziehbare Vorwürfe sind, den finde ich mal ganz hilfreich, bevor man dann Entscheidungen trifft.
Es wird, finde ich, noch verworrener. Die Taz hat ein medienrechtliches Interview zur Sache veröffentlicht, aus dem habe ich eben schon zitiert, als Begründung, warum sie nicht über die Sache berichtet. Kurz danach berichten sie dann auch über die Sache, aber ohne dazu zu schreiben, ob sie Ulmen konfrontiert haben. Jetzt bist du nicht die Taz, aber ich schere euch jetzt mal alle über einen Kamm. Kann es sein, dass ihr Investigativen so insgesamt nicht wirklich auf juristisch festem Boden steht bei solcherlei Geschichten? Weil das ist ja konsistent, ist das alles jetzt nicht, wenn man so von außen drauf guckt.
Ja, du sagst ihr Investigativen. Ich glaube, die Realität ist ja, dass gerade bei solchen Themen, die dann so eine große Lage erzeugen, nicht die Investigativen an den Themen arbeiten. Damit will ich, das meine ich mit voller Wertschätzung jetzt, ne? Ich mache jetzt keine billige Kollegenschelte. Das ist nun mal die 99% der Medienlandschaft sind nicht die Investigativen, die extrem wertvolle tägliche Arbeit machen. Und die müssen in der Lage sein, die müssen so geschult werden, dass sie da fähig sind. Und da werden natürlich ganz viele Fehlentscheidungen getroffen und gerade wir haben jeden Tag eigentlich mit Verdachtsberichterstattung zu tun. Bei zig Themen, wir schauen meistens aber nicht so genau drauf. Nee, gehen wir mal runter in den Lokaljournalismus bei allen möglichen Themen, die da jeden Tag gespielt werden. Wir haben das eigentlich ganz oft, das Thema, wir sind eigentlich jeden Tag im Trainingslager dazu. Und das genau, ist nicht immer hat die Gegenseite die finanziellen Möglichkeiten oder weiß überhaupt, welche rechtlichen Möglichkeiten sie hat, um gegen Berichterstattung vorzugehen. Und bei den besonders großen Lagen schauen wir dann uns alle mal ganz besonders an, wie wir es machen. Und ich stimme dir zu, dass das Handwerk, glaube ich, dass die Verantwortung ja besonders bei redaktionellen Führungskräften, die das sicherstellen müssen, noch nicht überall so da ist, wie ich es mir wünschen würde. Und gleichzeitig weiß ich einfach, dass es komplex ist. Ich lese mir auch immer wieder die Sachen vorher nochmal durch vor einer Entscheidung von ne, jetzt vor Colin Fernandes und Christian Ulm. Ich habe mir auch nochmal meine Notizen durchgelesen, als von dem einen Tag, den ich den ganzen Tag mit Verdachtsberichterstattung meine Zeit Recherche verbracht habe, um nochmal so ein paar Impulse zu bekommen, wo ich jetzt besonders darauf achten muss. Und ich finde, man muss auch nochmal unterscheiden, es gibt große Medienhäuser, die Möglichkeit haben, mit dem Justiziariat zusammenzuarbeiten und einfach vor jeder Berichterstattung einmal sauber drauf schauen können und dann die Möglichkeit haben für einen sauberen Faktencheck noch durch zusätzliche Personen. Das ist eine, also bei denen wäre auch meine Anspruchshaltung, das muss dann quasi maximal sauber sein, mit dem Wissen, dass man immer noch vor Gericht verlieren kann. Und dann gibt es diejenigen, die genau diese Möglichkeit nicht haben, und das sind die meisten Medienhäuser, bei denen gehen dann die Texte halt auch schnell raus und dann liegt die komplette Verantwortung bei den redaktionellen Führungskräften und die müssen gut genug geschult sein und ich habe erzählt, warum das so kompliziert ist.
Sag mal, mir kommt der Umgang insgesamt mit dem Thema Verdachtsberichterstattung bei diesem Mal irgendwie zögerlicher vor als früher bei anderen Berichten aus diesem ja letztendlich MeToo-Kontext. Ist das so?
Oh, das finde ich schwer zu bewerten, weil ich selber bin jetzt in einer anderen Rolle als Teil einer Chefredaktion. Ich gucke nochmal anders drauf, als ich Vergangenheit gemacht habe, als ich als Reporter einfach sozusagen meine Geschichten gemacht habe. Deswegen fällt mir die Bewertung schwer. Ich hatte diesen Eindruck bisher nicht, muss ich sagen. Es gab zuletzt ja relativ viel prominente Verfahren, Epstein als großen Namen, in dem wir ja auch ganz viel am Ende unserer Verdachtsberichterstattung bewegt haben. Und da haben wir auch, da würdest du jetzt sagen, sozusagen sind wir die ganze Zeit immer reingegangen. Ne? Also nicht wir, nicht ich jetzt, aber viele Medien haben einfach losgelegt. So, ist das so auf der Ebene, dass du das anders
wahrnimmst? Ja, wahrnimmst? Genau. Und auch früher, also diese älteren Geschichten, was gab es denn
die,
da?
Die ältere MeToo-Bewegung. Also als
die älteren MeToo-Geschichten, wo es dann gegen, ich weiß so, den Till Lindemann von Rammstein ging und so. Ich hatte das Gefühl, dass alle Medien viel schneller auf diesen Zug aufgesprungen sind, als dass sie jetzt auf den Zug Fernandes-Ulmen aufgesprungen sind.
Also was sein kann, ist, das lässt sich statistisch belegen, das war auch großer Teil der Fachkonferenz, dass es einfach mehr Verfahren gibt und Kanzleien auch mehr darauf geschult sind und aggressiver sind, als vielleicht in der Vergangenheit waren, eine Berichterstattung schnell anzugreifen oder auch breitflächig anzugreifen, indem teilweise über Monate oder Jahre derselbe Text dann angegriffen wird oder einfach quasi zu irgendwelchen Jahrestagen oder sonst was immer wieder neue Angriffe erfolgen. Das ist auf jeden Fall was Kanzleien sich nochmal zusätzlich neu rangeschafft haben oder viel sichtbarer ist als vorher. Ich finde das immer schwer zu bewerten, woran es liegt. Ist einfach insgesamt mehr Geld im Umlauf oder ist es eine neue Strategie, die sich dann gegenseitig wiederum auf Fachkonferenzen von Juristen erzählt wird? Schaut man sich aus anderen Ländern was ab? Das kann ich nicht, aber dass es viel aggressiver zugeht, da würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Und das kann ja am Ende dann auch ein Grund sein, dass man insgesamt sensibler geworden ist, weil man selber in seiner Redaktion dann irgendwie schon 3 Treffer hatte, wo das kompliziert wurde oder man vielleicht sogar eine Berichterstattung dann wieder runternehmen musste.
Außerdem habe ich das Gefühl, dass dieses Thema, also Verdachtsberichterstattung, Zulässigkeit von Verdachtsberichterstattung, so immer dann besonders interessant und kontrovers zu werden scheint, wenn eine Frau Vorwürfe gegen einen Mann erhebt. Sehe ich da das Patriarchat oder trage ich einfach nur Scheuklappen?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das würde ich sagen, ist nicht nur eine Wahrnehmung. Das ist so. Also das spiegeln ja auch jetzt ganz viele Menschen so, die selber etwas erlebt haben oder genau hinschauen, wie die Berichterstattung gerade aussieht. Und eine Frau, die die Vorwürfe öffentlich mit Klarnamen, mit Gesicht in einem äußert, muss durch eine ganze Menge durch. Und das ist in dem Fall, ich habe ja keinen Einblick, was für Direktnachrichten jetzt Colin Fernandes gerade bekommt und keine Ahnung, irgendwelche Briefe oder seltsame Begegnungen oder so. Ist jetzt meine Annahme, dass da ganz schön viel passiert und das ein ganz schön großer Schritt mit vielen Konsequenzen für sie ist. Bei aller gleichzeitig findet ja statt öffentlichen Welle, die sozusagen in ihrem Sinne ist, dass jetzt sogar Demonstrationen stattfinden. Das wird sicherlich noch spannend sein zu beobachten und auch interessant, also positiv interessant, dass das jetzt gerade wieder möglich ist, nachdem MeToo und damals Aufschrei und so weiter gefühlt viel niedriger
Versenkung war. Verschwunden ist fast.
Ja, genau. Also das ist jetzt so ein Momentum, was dadurch geschaffen wurde. Und da passiert, glaube ich, beides gleichzeitig, ganz dolle Angriffe und dann auch ganz viel sozusagen Zuspruch. Ich finde halt, insgesamt bei sexualisierter Gewalt, meistens Frauen betroffen, Kinder und Jugendliche auch ganz wichtig, hast du ja immer dieses Grund, also nicht immer, aber oft das Grundsetting, dass die Erlebnisse, also wenn wir jetzt von analoger sexualisierter Gewalt sprechen, irgendwie in einem Raum stattfinden, zwei Menschen sich da gegenüberstehen und dann einfach die Beleglage super kompliziert ist. Und dann gehst du halt diese Umwege in der Recherche. Ist es anderen noch passiert? Wie haben die das erlebt? Was ist da das strukturelle, wiederkehrende? Gibt es irgendwelche Tagebucheinträge, Chatnachrichten, was weiß ich? Aber das allein zeugt ja immer schnell ein Ungleichgewicht. Und der zweite Punkt, es geht in der Regel um Machtgefälle. Und da ist es rein statistisch so, dass das Machtgefälle eher zwischen Männern oben und Frauen unten besteht oder Erwachsenen und Kinder, Jugendliche unten. Und das führt ja einfach dazu, dass auch Reaktionen so in die Richtung gehen können. Ja, ich könnte jetzt noch lange, wenn wir da jetzt noch tiefer einsteigen wollen. Ich finde jetzt interessant, dass bei dem digitalen Thema, also sexualisierte Gewalt im digitalen Raum, ist es auch nochmal anders. Da finde ich mich jetzt gerade selber rein, wenn wir auch in der Redaktion reden, welche Recherchen wollen wir jetzt anstoßen. Und wir reden auch mit Betroffenen, die in anderen Fällen sozusagen von Deepfake-Pornos betroffen sein sollen. Das ist nochmal ein anderes Verdachtsberichterstattungsfeld, weil wir da plötzlich eine Situation haben, dass viele Dinge dokumentiert sind. Und die Verdachtsberichterstattungsfragen sind nochmal andere, ne? Woher kommt das Material? Wer hat es verbreitet? Wer hat wie drauf reagiert? Ist das überhaupt real? Wer wusste Bescheid? Das ist irgendwie nochmal ein neuer journalistischer Weg, um da unterwegs zu sein. Ich glaube, da werden gerade interessante Diskussionen in Redaktionen geführt, weil jetzt viele für sich auch erkannt haben, ich will da auch nochmal tiefer ins Thema reingehen.
Was es nicht weniger kompliziert macht. Ich hatte ja schon mal gesagt, es ist unbefriedigend. Also diese redaktionelle Verwirrung und die Unsicherheit, das ist ja eigentlich kein wünschenswerter Zustand. Fehlt da vielleicht ganz grundsätzlich irgendwie sowas wie ein höchstrichterliches Urteil, das die Sache ein für alle Mal belastbar klärt? Würde sowas helfen?
Nee, ich finde jetzt für Verdachtsberichterstattung generell nicht, was aber natürlich hilft oder bei der ich jetzt auch gerade Kernteil der ganzen öffentlichen Debatte ist, dass man sozusagen einmal anerkennt, wir als Journalisten berichten nicht nur über das, was strafbar ist, sondern unsere Berichterstattung, das öffentliche Interesse fängt schon früher an. Wir reden also auch über ethische Grenzen und wir reden über Gesetzeslücken möglicherweise, die behoben werden sollten. Und da, wenn sich da Dinge verändern und konkreter werden und dadurch auch die Berichterstattung noch klarer sich quasi einen roten Rahmen gesetzt, eine Linie besetzt bekommt, an der wir entlang berichten können, das wäre natürlich wünschenswert, weil viel gerade sexualisierte Gewalt spielt sich ja nun mal oft in den Grauzonen ab und bei dieser ganzen Abwägung, das würde, glaube ich, in der Redaktion auch für mehr Klarheit sorgen, wenn man quasi entlang von so einer klaren Strafgrenze auch die Dinge beurteilen kann, die einem dann so vorliegen als von den Quellen.
Jonathan Sachse, vielen Dank.
Gerne.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.